Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Ihr Lieben, heute möchte ich hier mit euch etwas Besonderes teilen. Green Pet Food. Als Frauchen von Lola, meiner wunderschönen Doodle-Mischlingsdame, ist es mir natürlich wichtig, dass sie das beste Futter bekommt. Und deswegen habe ich mich für Green Pet Food entschieden. Ihr Hundefutter auf Insektenbasis und aus pflanzlichen Zutaten ist nicht nur super gesund, sondern auch umweltfreundlich und es schmeckt Lola. In diesem Jahr hat Green Pet Food den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ich finde das toll. Ich kann meinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, während ich Lola etwas Gutes tue. Wenn du auch auf der Suche nach einer innovativen und nachhaltigen Hundeernährung bist, dann schau doch mal auf die Website von Green Pet Food. Dort findest du alle Informationen zu Veggie Dog und Insect Dog. Auf der Website www.green-petfood.de gibt es zum Beispiel das Probierpaket mit den beliebtesten Sorten für 11,90 Euro bei kostenfreien Versand innerhalb Deutschlands und Österreichs. Im komplexen Geflecht des Zusammenlebens zwischen Mensch und Hund tauchen oft Herausforderungen auf, die Verständnis und Feingefühl erfordern. Für Kati Götz von Gentle Buddies Hundetraining ist das keine bloße Aufgabe, sondern eine Leidenschaft. Als erfahrene Hundetrainerin und Coach für Mensch und Hund gleichermaßen setzt sie sich mit Herzblut dafür ein, das Band zwischen Hund und Halter zu stärken. Seit den 90er Jahren ist Kati in der Welt des Hundetrainings zu Hause, geprägt von einer Kindheit auf dem Hundeplatz und den Werten ihrer Mutter, einer langjährigen Hundetrainerin. Ihre Arbeit zeichnet sich durch Respekt, Verständnis und Ruhe aus, während sie gemeinsam mit ihren Teams individuelle Lösungen erarbeitet. Durch ihre tiefe Verbundenheit zu Hunden und ihrer fortlaufenden Weiterbildung im Bereich Medizin, Forschung und Trainingsentwicklung ist Kati nicht nur eine Expertin auf ihrem Gebiet, sondern auch eine Unterstützerin verschiedener ehrenamtlicher Projekte. Herzlich willkommen, liebe Kati, im Schwanzwedeln-Podcast. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was genau machst du da eigentlich mit den Gentle Buddies?
Erstmal vielen, vielen Dank für deine Einladung und was eine wunderschöne Einleitung. Ich war gerade völlig perplex und dachte, wie schön wurde
eine
das.
Kleine Lobhudelei muss doch am Anfang sein.
Gentle Buddies und vor allem, ich finde immer ganz, ganz wichtig natürlich auch den Satz darunter, den ich sehr bewusst gewählt habe, achtsames Hundetraining. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, bei mir ist, ganz kurz gesagt, ein Coaching-Konzept oder beziehungsweise ein Coaching-Angebot meinerseits für Menschen, die entweder ein Problem haben mit ihrem Hund und mich deswegen anrufen oder alternativ, das gibt es auch, die sagen, ich habe nicht wirklich ein Problem, aber ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen Unterstützung, meinen Hund ein bisschen besser kennenzulernen und um ein bisschen besser auch zu verstehen. Und das alles ist tatsächlich Gentle Buddies.
Seit wann machst du das? Ich habe eben schon gesagt, deine Mama war auch Hundetrainerin. Ja. Inwiefern hat dich das beeinflusst und war dir sofort bewusst, dass das auch dein Berufswunsch sein würde?
Ich muss das tatsächlich berichtigen, weil es ist viel zu schön. Man muss das nochmal ganz vorstellen. Sie war nicht nur Hundetrainerin, sie ist noch Hundetrainerin.
Ja, klar, ja, okay.
Und führt seit, ich glaube, über 20 Jahren ganz erfolgreich ihre Hundeschule in Neukirchen-Seelscheid oben. Meine Mama ist jetzt fast Mitte 60 und macht das tatsächlich immer noch und hat da richtig, richtig Spaß dran. Und ich finde das immer schön, auch jedes Mal, wenn ich oben bin und mir das angucke, finde ich das wahnsinnig toll, mit wie viel Herzblut sie das immer noch macht, weil ich sag mal, nach 20 Jahren hat man bestimmt auch irgendwann mal so einen Punkt, dass man sagt, man hat keine Lust mehr. Aber diese Frau hat einfach immer noch Lust und das finde ich so toll. Und ich glaube, diese Positivität zu sagen, Hundetraining ist nicht nur ein einzelner Bestand, sondern es ist eigentlich ein Prozess, der natürlich auch darauf beruht, dass wir uns immer weiterentwickeln. Das gilt für jeden Hundetrainer. Wir sind nicht nur dazu verpflichtet, sondern wir müssen auch Lust haben, uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, diese Positivität und diese Lust auf, was ist denn eigentlich Hundetraining? Also was ist Wissenschaft? Was ist wirklich Training? Wie funktioniert ein Hund? Wie funktioniert ein Mensch? Wie funktionieren beide zusammen? Ist etwas, was ich, glaube ich, seit den 90ern, seit meine Mama damals in einem Hundesportverein als Trainerin angefangen hat. Damals gab es ja noch nicht wirklich Hundetrainer, also noch nicht richtig Hundeschulen, sondern das waren ja klassisch eigentlich damals die Vereine, die das Ganze gemacht haben. Damit hat das angefangen, dann hat sie sich selbstständig gemacht. Und ich glaube, dass sie das immer getragen hat und immer mit diesem Drang, mehr zu wissen, mehr zu verstehen, ist, glaube ich, das, wo ich immer dran hängen geblieben bin. Ne? Weil es gab immer was Neues zu erzählen. Wir hatten immer Hunde zu Hause tatsächlich. Und es gab ja, selbst als ich ausgezogen bin, immer wenn man zu Besuch war, gab es immer das Thema Hund, immer das Thema Hundetraining war irgendwie auf dem Tisch. Es gab neue Erkenntnisse, es gab einen neuen Vortrag. Der war ganz spannend, sie hat das erzählt. Und irgendwie hat mich das Thema nie losgelassen. Ich war dann erstmal ganz, ganz lange Zeit natürlich in einem anderen Beruf unterwegs, hatte erstmal keinen eigenen Hund, bis dann tatsächlich 2018 mein Hund Cash zu mir zog, der nicht gerade einfach war. Ein Dobermann-Mix aus dem Tierschutz, eine Beschlagnahmung, den ich mit 7 Jahren dann zu mir geholt hatte. Und Cash war eigentlich, ich sag mal, ein Gentleman, der aber einfach nur wütend auf die Welt war. Überfordert, wusste ganz viel nicht, konnte ganz viel nicht aufgrund seiner Erfahrung oder seinen Nicht-Erfahrungen. Und das brachte mich natürlich ein Stück weit auch mit dazu zu sagen, ich gehe ein bisschen mehr in die Materie rein und habe einfach gemerkt, ich will da einfach nicht mehr raus aus der Materie und habe dann im Anschluss tatsächlich meine Prüfung gemacht. Also ich habe auch noch meine Ausbildung gemacht, habe nochmal richtig die Schulbank gedrückt, habe meine Prüfung gemacht und habe mich dann 22, das ist tatsächlich noch relativ frisch, dann selbstständig gemacht und vorher aber natürlich ganz lange bei meiner Mama in der Hundeschule gearbeitet.
Super. Sehr schön. Du sagst, du betonst das gerne, dass es ein achtsames Hundetraining ist. Was ist das Besondere daran? Was verstehst du darunter? Und was genau macht diese Mensch-Hunde-Beziehung in deinen Augen aus?
Also um das Thema achtsam erstmal aufzuräumen, ich muss das immer zwischendrin mal kurz erwähnen, weil es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der das Wort Achtsamkeit oder achtsam sein immer in eine ganz falsche Schublade steckt, um mal diese Schublade mal kurz aufzuziehen und das Ganze mal kurz zu entstauben. Also Achtsamkeit hat in meinem Fall nichts Spirituelles. Wir haben nichts mit Meditation zu tun. Wir haben nichts mit Räucherstäbchen zu tun. Wir haben nichts mit Klangwellen, wobei das alles, es gibt tatsächlich Hilfsmittel und ich sage auch immer nicht, dass die verkehrt sind, aber das ist tatsächlich nicht das Prinzip, nach dem ich arbeite, sondern ich habe bei mir selbst festgestellt und auch bei der Analyse, als ich ganz lange Zeit natürlich auch bei meiner Mutter in der Hundeschule war, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ganz, ganz schwer in der Materie war, wenn ich eins geliebt habe, ist mich daneben zu stellen oder daneben zu setzen und einfach mal zu analysieren, was passiert denn da gerade? Also was passiert körpersprachlich mit dem Hund? Was passiert körpersprachlich mit dem Menschen? Und woher kommt das Ganze? Und das ist tatsächlich ein Punkt, der mich immer weiter und mehr interessiert hat und für mich festgestellt habe, dass ein gutes Hundetraining oder ein erfolgreiches Hundetraining ja nur funktionieren kann, wenn du als Mensch offen und aufgeschlossen dafür bist. Also, ich sage immer, es gibt einen Leitsatz bei mir, der ist so wichtig. Also den habe ich ganz dick auf meiner Homepage, weil ich finde den so wichtig und der beschreibt das alles. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, der sie sagt. Das Glück deines Hundes hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken und der Qualität deiner Entscheidungen ab. Und genau darum geht es eigentlich. Also wenn du als Mensch nicht offen bist für Veränderungen, um deinem Hund eine Stütze zu sein in der Veränderung, dann funktioniert das nicht. Wenn du nicht gut drauf bist, wenn du nicht positiv bist, dann kann es dein Hund nicht sein. Und das ist eigentlich der Punkt, woran ich immer arbeite. Das heißt, ich schaue mir die Stimmung vom Menschen an und die Frage und in der Frage halt auch ganz, ganz klar, inwieweit gibt es eine ganz große Stimmungsübertragung zwischen Halterin zu dem Hund und was können wir daran ändern, dass der Hund die Chance hat, besser und positiver zu lernen.
Aber das kann ich ja jetzt nicht einfach so runterbrechen, indem ich sage, ja, mein Hund ist aggressiv gegenüber Skateboards und Rollern. Ich bin also auch aggressiv gegenüber solchen Gefährten. Das ist ja irgendwie, also ganz so kann man das ja nicht übertragen. Oder es gibt ja ganz häufig diese Leinenaggression bei Hunden. Das ist ja nicht so, dass ich gegenüber fremden Menschen aggressiv bin und das dann gleichzeitig mein Hund ist. Aber wie kann man das so auflösen?
Das ist ein schönes Beispiel. Daran kann man das auch ganz gut festmachen, nämlich, weil wenn man sich das genau angucken würde, sieht man bei ganz vielen Hundebesitzern, die, ich sag mal, einen Hund mit einer Leinenaggression haben, dass sobald, ich sag mal, das Objekt der Begierde des Hundes, was auch immer es sein mag, Skateboardfahrer, Jogger, andere Hunde, ist natürlich ganz, ganz oft der Fall. Das ist tatsächlich auch immer ein häufigster Fall, warum ich angerufen werde, dass man als Mensch automatisch immer schon vorab nervös wird. Das heißt, man läuft, ich sag mal, auf einem wunderschönen grünen Weg, die Sonne scheint, es ist alles schön, man ist als Mensch entspannt, der Hund ist entspannt und hinten an der Kurve kommt dieser andere Hund auf einmal, dieser Besitzer mit dem anderen Hund Und du als Mensch, bei dir passiert ganz, ganz viel auf einmal innerlich, nämlich Cortisol chased ein. Das heißt, du selber bekommst Stress. Du fängst an, deine Körperhaltung zu verändern. Du gehst schon in Kampfstellung. Du fängst an der Leine rumzuzubbeln. Du versuchst dich ganz, ganz schnell zu sortieren. Dein Hund merkt das natürlich. Der spitzt die Ohren. Das stresst dich als Mensch wieder, weil du gesagt hast, oh Gott, der hat's schon gemerkt. Und dann wirst du hektisch. Und dieses hektisch werden ist ja ein großer Punkt schon, warum der Hund sagt, okay, wenn du jetzt schon hektisch und kompliziert wirst gerade in der Situation, dann regel ich das mal sicherheitshalber, weil ich glaube, das hat einen Grund, dass du so bist. Und da gehen wir dran. Also das ist der Punkt, wo ich sehr, sehr gerne dran arbeite, nämlich an deiner Stimmung, wenn da hinten der Hund auftaucht. Und dass du nicht mehr hektisch wirst, sondern dass du einen Plan hast, dass du ruhig bist, dass wir verschiedene Möglichkeiten für dich finden. Und das ist tatsächlich bei jedem Hundebesitzer völlig unterschiedlich, ne? Also man kann nicht sagen, es gibt das Schema F, was ich jedes Mal runterbreche. Es ist wirklich eine ganz, ganz große Frage von Persönlichkeiten. Es gibt Menschen, die brauchen viel mehr Tiefe, die brauchen mehr Abstand als der andere. Es ist eine Timing-Sache. Der eine hat ein bisschen besseres Timing als der andere. Da muss man auch wieder gucken, wie das ist. Es kommt auf den Hund ganz, ganz klar an. Also was habe ich denn da für einen Hund? Aus welcher Entfernung fängt das Ganze an? Also es ist ein Riesenpuzzle, was man sich aber immer wieder individuell angucken muss, um dann zu entscheiden, wie gehen wir da rein und mit welcher Stimmung gehen wir vor allem da rein und im besten Fall, mit welcher Stimmung gehen wir da auch immer wieder raus.
Mhm. Ja, schade. Ich dachte, du hättest jetzt das Schema F.
Ich glaube, dann würde ich wahnsinnig viel Geld verdienen und hätte eine Lösung gefunden, die tatsächlich, man glaubt, also seit es Hundetraining gibt und es, ich glaube, verschiedene Forscher gibt, aber das Schema F gibt es einfach nicht. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, eigentlich ist das auch gut so. Und ja, eigentlich bin ich ganz froh, dass das so ist.
Ja, wir sind halt alle unterschiedlich, ne? So ist das halt nun mal. Ja. Wir und die Hunde auch. Was muss man denn so ungefähr an Geld in die Hand nehmen, wenn man zu dir kommt, wenn man zum Beispiel so ein Problem hat mit Leinenaggression, sagen wir jetzt mal, gegenüber anderen Hunden?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt bei mir auch einen Stundensatz, beziehungsweise ich habe zwei verschiedene Schemen. Ich fange immer mit einem Stundensatz an. Bei mir ist es immer ein 90-Minuten-Gespräch ganz am Anfang. Also wir telefonieren kurz, das ist meistens so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Mhm. Wir machen einen Termin aus, ich komme zu dir, guck mir natürlich, und das ist mir auch immer ganz wichtig, natürlich auch an, wie das bei euch zu Hause ist. Also habe ich einen leinenaggressiven Hund, interessiert mich ja zum Beispiel, wie geht ihr schon mal vor die Tür? Auch da können Probleme schon anfangen, ne? Auch zu Hause fangen Probleme schon an. Und das erste Gespräch, also ich sage immer, man nennt es Analysegespräch. Ich sage, es ist ein Erstgespräch, dauert immer 90 Minuten im Schnitt und kostet bei mir 90 Euro.
Jo, alles klar. Das kenne ich wohl auch von anderen 100 Trainern. Da bist du wohl
genau richtig
im Soll, würde ich sagen.
Ganz klassisch hier dem Köln-Bonner Raum angepasst. Ja. Bin auch nicht der Meinung, dass ich da großartig mehr nehmen sollte, weil ich glaube, wir sollten auch immer unter Hundetrainern auch ein Stück weit fair noch miteinander umgehen und fair bleiben. Genau, und danach ist es immer, also das ist so unterschiedlich, warum man kommt. Ne? Wenn du ein gutes Handling als Mensch hast und du trainierst es wirklich gut, wirklich, du bist ein Typ Mensch, wo der Groschen gefallen ist nach dem Erstgespräch und du machst es gut und du hast ein tolles Training, du bist motiviert, du hast ein tolles Timing. Der Hund funktioniert da richtig gut mit drin, weil er gemerkt hat, hey, das macht richtig Spaß auch mit dem Training. Ich habe Menschen, die brauchen 2-3 Stunden mit mir und sagen, hey, ich schaffe das alleine. Und dann rufen die mich aber zum Beispiel in einem halben Jahr nochmal an und sagen, ich bin mir bei einer Sache nicht so ganz sicher, magst du nochmal kommen? Und ich habe Kunden, die sagen, ich habe so Lust, mehr über mich und meinen Hund zu erfahren, die sagen, ich möchte, dass du einmal im Monat kommst. Das sind aber tatsächlich dann nicht die Problemmenschen, also die Probleme haben, sondern die sagen einfach, ich will mehr. Ich will einfach ein Einzelcoaching haben, weil ich da Lust drauf habe.
Ja, cool. Und machst du auch Gruppentraining oder ist das tatsächlich nur Einzeltraining, was du jetzt mit Gentle Buddies anbietest?
Ja, so ein Pain-Thema bei mir, weil ich immer gesagt habe, Einzeltraining macht natürlich, macht es wirklich wahnsinnig viel mehr Spaß, weil man auch die Zeit hat, ne? Also ich schaffe in einem Gruppentraining nicht das an Beratung im individuellen Sinne, also für die einzelnen Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen, was man in einem Einzelcoaching schafft. Das ist ganz, ganz klar. Ich werde aber immer wieder gefragt, ob nicht die Möglichkeit besteht, Gruppentraining zu machen, Social Walks, Workshops, und ich immer wieder auch nochmal drüber nachdenke. Aber für mich innerlich, also da habe ich auch ganz, ganz tief in mich reingehört und habe gesagt, was möchtest du? Und mein Inneres sagt momentan noch sehr, sehr klar, ich bleibe sehr, sehr gerne beim Einzelcoaching, weil es A, Spaß macht und weil das so ein bisschen mein Steckenpferd ist.
Ja, ist ja super. Vollkommen fair enough, würde ich jetzt mal so auf Englisch sagen. Wie sieht das denn aus? Trainierst du auch online oder ist das tatsächlich nur face-to-face?
Das Erstgespräch ist immer face-to-face und meine Trainingsstunden sind immer face-to-face. Was aber meine Coaches, sage ich immer so schön, meine Coaches immer machen dürfen, sie dürfen Videos drehen von Situationen, wo sie sich nicht sicher sind. Also es gibt eine Trainingssituation und man ist sich nicht ganz sicher, ob man es richtig gemacht hat. Und beispielsweise, ich habe ein Paar und der eine filmt, was der andere tut. Das Ganze passiert auch mal außerhalb. Ich sage immer, macht immer Videos auch von euren Fortschritten, auch für sich selbst. Das ist auch ein Angelpunkt, der ganz, ganz wichtig ist für Menschen. Also schau dir doch auch deine Erfolge an selber. Analysiere deine Erfolge auch selber. Auch so kannst du viel, viel besser arbeiten. Und das darf man mir dann tatsächlich schicken. Und wenn es dann wirklich so weit ist, dass man sagt, wir müssen da mal kurz drüber sprechen, dann schalte ich mich tatsächlich auch mal schnell via Zoom damit rein und dann sprechen wir mal ganz kurz auch online. Aber ich würde sagen, 80% ganz, ganz klar face-to-face und während des Trainings oder während, ich sag mal, unseres Wegs des Trainings auch zwischendrin mal ein bisschen online.
Ja, super. Nun habe ich auf deiner Homepage natürlich ein bisschen geschaut, was du so anbietest und was da so steht. Und da habe ich dein, ich nenne es jetzt mal, 3-Säulen-System entdeckt. Also du hast ja dein Training aufgeteilt in Work, Private und Trainer Buddies, nennst du es. Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen erläutern, was du da so anbietest in den 3 Säulen.
Die Idee, und das, glaube ich, kennt jeder Hundetrainer, der sich selbstständig macht, beziehungsweise jeder, der sich selbstständig macht, kennt die Situation, dass man da steht und sagt, was will ich eigentlich machen und wie will ich eigentlich ansprechen? Und ich habe mit Einzelcoaching ganz klassisch angefangen und habe aber festgestellt, dass ganz oft Menschen auf mich zukommen, die ein Problem mit ihrem Hund haben, nicht draußen und auch nicht wirklich zu Hause, aber auf der Arbeit. Das heißt, klassische Office-Bürohunde, das ist so der klassische Fall, beziehungsweise auch Store-Hunde. Ne? Ich habe auch Kunden, die eigene Geschäfte haben, wo der Hund mit dabei ist, aber zum Beispiel, ich sag mal, der klassische Fall, das kleine Pinscher-Mädchen, die haben einen kleinen Store eröffnet in Köln-Lindenthal, ganz süßer Laden und der Hund darf natürlich mit in den Laden. Das kleine Pinscher-Mädchen brüllt aber regelrecht den ganzen Laden zusammen, sobald die Tür aufgeht, was wahnsinnig förderlich ist, wenn man gerne Kunden gewinnen möchte. Und zum Beispiel deswegen angerufen worden ist oder es Situationen auf der Arbeit gibt, dass man sagt, kannst du mal bei nicht zu mir nach Hause kommen, sondern kannst du bitte zu mir auf die Arbeit kommen. Ich habe auf der Arbeit Probleme mit meinem Hund und meinen Kollegen. Und das ging dann irgendwann so weit, bis mich der erste Arbeitgeber angerufen hat und gesagt hat, machen Sie auch so ein Gesamtcoaching. Wir haben hier 5 Bürohunde. Ich habe das mal erlaubt. Ich glaube, es war eine richtig schlechte Idee, das zu erlauben, dass hier jeder seinen Hund mitbringen kann. Es werden Brote geklaut, es werden Mülleimer geplündert, es werden Tischbeine angesägt. Ich brauche hier Unterstützung, weil ich möchte ungern meinen ganzen Mitarbeitern jetzt verbieten, ihre Hunde wieder mit auf die Arbeit zu nehmen, weil das wäre tatsächlich dann der Fall, dass die Hunde weg müssen, weil es gerne eine Alternative gibt. Und den Anruf fand ich total schön und er hat dann gesagt, kannst du vorbeikommen? Gibt es da ein Konzept? Kannst du mir was zusammenstellen? Kannst du mir, also man muss auch sagen, eine Rechnung schreiben. Ne? Auf einmal sprechen wir natürlich dann über, ich habe keinen Privatkunden mehr, sondern ich habe einen Businesskunden in dem Moment. Und damit ist tatsächlich Work Buddies entstanden, dass ich gesagt habe, ich trenne das ein Stück weit von meinem Private Buddies, das ist das klassische Einzeltraining, auf Work Buddies um, dass auch Arbeitgeber die Möglichkeit haben, mich anzurufen und zu sagen, hey, ich habe hier ein Problem oder ich merke, die Stimmung ist in unserem Team schlecht, weil gegebenenfalls 1 oder 2 Bürohunde, meistens ist es gar keine Einzelne, sondern es ist immer, was stecken 2 unter der Decke, hier gerade im Team Probleme verursachen und ich würde da gerne eine Lösung für finden, ich brauche aber professionelle Unterstützung dabei. Und das dritte Standbein ist die Trainer Buddies. Und Trainer Buddies ist entstanden durch mein Problem, als ich selber kurz vor der Prüfung stand, denn ich hatte zwar das Glück, meine Mutter als Hundetrainerin da an meiner Seite zu haben, auch was Lernen angeht, auch was Erfahrungen angeht, also im Thema Gruppen- und Einzeltraining, aber vor einer Prüfung ist man tatsächlich ein bisschen flatterig und ich hatte immer gedacht, ich bin ein Mensch, der relativ cool ist vor Prüfungen und musste in meiner ersten Prüfung feststellen, dass ich das überhaupt nicht war. Also Prüfungssituation war aber auch bei mir ziemlich lange her. Und musste feststellen, ich war richtig gestresst. Also ich hatte wirklich, wirklich Stress in der Prüfung und auch vor der Prüfung. Und das hätte ich alles nicht gehabt, hätte ich in meiner Nähe, und das ist das Wichtige daran, in meiner Nähe jemanden gehabt, der gesagt hätte, ich bereite dich ein Stück weit auf deine Prüfung vor. Und das ist Trainer Buddies. Das sind so drei Bausteine. Das ist zum einen kann man natürlich bei mir reinschnuppern in mein Coaching, in mein Einzelcoaching. Das kann man machen. Es gibt die zweite Variante, die ich immer ganz spannend finde und die ganz gerne gebucht wird, ist die Möglichkeit zu sagen, ich schnupper in ein Gruppentraining rein, aber nicht nur, ich stelle mich daneben stumm und guck mir das an, sondern es gibt die Möglichkeit, dass ich mir mit dir zusammen als angehende Hundetrainerin zum Beispiel ein Gruppentraining angucke und wir fangen an zu analysieren. Also das, was ich ganz lange Zeit für mich alleine gemacht habe, mache ich mit dir zusammen. Also wir sprechen darüber, was siehst du? Was siehst du für Körpersprache? Was könnte jetzt besser funktionieren? Und ich finde das viel effektiver und hilfreicher, als einfach nur stumm daneben zu stehen und nichts zu sagen und nicht zu kommunizieren. Und das Dritte ist tatsächlich so ein bisschen, ja, Prüfungsvorbereitung. Also mal klassische Fragen, die von der Tierärztekammer gestellt werden. Also alles so ein bisschen auf Niedersachsen, Schleswig-Holstein, die ja die meisten Prüfungen oben machen. Also ich mache jetzt kein Theorieteil, aber wir machen auch ein Probetraining. Das heißt, es gibt einen Statist, der kommt, der hat auf einmal ein Problem und man muss das wie in einer Prüfung tatsächlich dann auch lösen.
Ja, super. Toll, also ich finde das ganz klasse, wie du das so aufgeteilt hast und dass du das alles anbietest. Das ist wirklich ein sehr schönes Portfolio. Wo wir gerade eben kurz über, oder wo du kurz über Bürohunde gesprochen hast. Ich habe auch eine total schöne Podcast-Folge mit dem Bürohundeverband aufgenommen. Mhm. Und ich bin ein großer Fan der Bürohunde, auch wenn ich meistens hier in meinem einzelnen kleinen Zuhause-Büro mit meiner Hündin rumrutschel, habe ich zwischendurch auch in Redaktionen gearbeitet und da halt auch versucht, den Hund mitzunehmen. Es war immer gar nicht so einfach. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du einmal ganz kurz die Lanze für die Bürohunde brichst. Mach doch mal ein bisschen Werbung. Warum müsste man eigentlich viel mehr Bürohunde haben?
Also ich kann das mal sagen. Ich habe vorher in der Gastro gearbeitet, in einer Event-Location in Bonn. Und als ich da gearbeitet habe, kam bei mir die Idee, auf den ersten Hund zu holen. Und Gastro, Event plus Hund würde man von vornherein sagen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und ich hatte aber unheimlich positiv gestimmte Geschäftsführer damals, die gesagt haben, hör mal, mit deinem Know-how, was du hast und wenn du uns versprichst, dass du da einen Plan hast, dann darf hier ein Hund einziehen. Also Gastro und Event, das ist wirklich so ein Pain-Moment, ne, bei ganz, ganz vielen. Weil Bürohund ist ja nicht immer Büro. Also Arbeit ist ja ganz, ganz viel. Und damals ist dieser Hund eingezogen und zum Beispiel eine der schönsten Situationen, das erzähle ich immer wieder, weil es so schön war. Gastro ist natürlich Eventbereich, passiert halt auch mal, dass zum Beispiel hinten im Backstage-Bereich mal ein Glas runterfällt. Und dann hat man natürlich Mitarbeiter, die das mal eben schnell auffegen, die aber, ich sag mal, kennst du diese Situation, diese runden Ecken fegen? Ja. Runde Ecken fegen und in der Ecke bleiben dann zwei Scherben zurück. Komischerweise, in dem Moment, wo der Hund eingezogen ist, ohne etwas zu sagen, gab es auf einmal keine einzige Scherbe mehr auf dem Boden, weil alle Mitarbeiter so eine Angst hatten, dass gegebenenfalls der arme Hund in eine Scherbe treten könnte, dass man angefangen hat, sehr akribisch den Boden sauber zu machen. Das ist so ein Punkt, warum das sehr schön ist. Auf einmal wurde die Stimmung ruhiger. Also in dem Moment, wo ein Hund anwesend war, wurde nicht mehr laut gesprochen, nicht mehr rumgebrüllt, sondern man war ein Stück weit ruhiger, weil der Hund das so wollte. Hitzige Gespräche wurden auf einmal nicht mehr so hitzig. Ich arbeite ja jetzt auch noch nebenbei in einem Büro und ich finde es immer sehr, sehr erstaunlich, wie viele Menschen sich kurze 2 Minuten Auszeiten nehmen, um sich einfach irgendwo hinzusetzen und den Hund zu streicheln. Also man kann Kaffee trinken, man kann auch, ich sag mal, einmal über Social Media drüber swipen. Man kann sich aber auch einfach auf den Boden setzen und den Hund streicheln. Auch die Möglichkeit ist da. Und ich sag auch, das Tier, jetzt kommt wieder das Thema Achtsamkeit und wie wir alle miteinander umgehen. Ich glaube, sobald ein Hund im Raum ist, wird man ruhiger. Man wird ein bisschen teamfähiger, weil man tatsächlich achtsamer wird. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und das spricht nicht nur für die Bürohunde, sondern das spricht für die Hunde, die unter Theken liegen in einem Store. Für Hunde, die in Backstage-Bereichen liegen in einer Event-Location. Für Hunde, die, finde ich total süß, ich habe mal einen LKW-Fahrer kennengelernt, der seine beiden Hunde mitnimmt auf der LKW-Fahrt, der gesagt hat, ich war jahrelang arbeitslos, aber ich konnte meine Hunde auch nicht gehen lassen, bis mir jemand einen Job wieder als LKW-Fahrer angeboten hatte und er darf die Hunde mitnehmen in den LKW. Super. Also auch das ist eine Möglichkeit, dass was so schön ist, wir brauchen viel mehr Hunde in Schulen, wir brauchen, wobei wir da natürlich auch dazu kommen, nicht einfach nur einen Hund mit in die Schule zu nehmen, die eine bestimmte Ausbildung brauchen, auch das muss gefordert werden, wir brauchen Hunde in Seniorenheimen. Wir brauchen Hunde in Werkstätten. Also eigentlich haben wir da ganz, ganz viel Bedarf und Deutschland hängt tatsächlich echt hinterher, was das angeht, wenn man sich andere Länder anguckt. Also wie der klassische, also Amerika ist es gang und gäbe, glaube ich, mittlerweile in den Großstädten, da haben die Zahnärzte, haben Praxishunde.
Ach, cool.
Damit die Patienten beruhigter sind. Dann gibt es jetzt mittlerweile in Deutschland auch, also man kann sich dazu ausbilden, dass es das ein riesen Rattenschwanz, den man da an Prüfungen hinlegen muss und an Vorbereitungen. Aber super schönes Thema. Ich gehe zum Zahnarzt, ich habe Angst und auf meinem Bauch liegt ein kleiner Hundekopf, den ich streicheln kann und automatisch, und das ist ja bewiesen, meine ganze Stimmung wieder runterleitet. Dafür Lanze brechen, nicht nur die Lanze für die Bürohunde, bitte für Hunde in unserem gesamten Arbeitsalltag.
Mhm. Schön. Und ich bin mir sicher, dass Menschen, die sich da unsicher sind, zum Beispiel Arbeitgeber, die nicht wissen, ob sie ihren Arbeitnehmern das erlauben sollen, sich jederzeit bei dir melden dürfen und von dir eine Beratung diesbezüglich erfahren können.
Ja, tatsächlich. Es ist auch schon passiert. Also ich wurde auch schon angerufen, dass jemand gesagt hat, ich habe jetzt hier mehrere Mitarbeiter. Es waren, glaube ich, insgesamt 6. Es war ein Team von 120 Leuten, großes Team, also ein großer Betrieb. Und er hat gesagt, den Menschen im Büro würde ich das gerne erlauben. Er hatte aber wahnsinnige Panik, dass das komplett ausufert. Und ich bin tatsächlich, bevor die Hunde gekommen sind, und habe einen kleinen Vortrag gehalten und dann sind wir in die einzelnen Büros gegangen und ich habe eine Analyse gegeben. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn mich Menschen anrufen. Auch das ist tatsächlich, passiert viel zu selten. Ich glaube, jeder Hundetrainer würde sich freuen, wenn das öfter passiert, dass mich Menschen anrufen, die sagen, ich würde mir gerne einen Hund holen, aber bevor ich den hole, kannst du mal bei mir ins Büro kommen und mit mir darüber schauen, wie wir die Situation hier am sinnigsten lösen. Also auch da hatte ich meine, ein Museum in Köln. Also mich hat jemand angerufen, der in einem Museum in Köln arbeitet, wo eigentlich Hunde tabu sind. Ein absolutes Tabuthema. Aber sie arbeitet halt im Hintergrund und sie hat gesagt und sie hat versprochen, sie organisiert sich da komplett im Vorhinein und hatte sich dann aber auch einen Züchter rausgesucht und die Hündin war trächtig und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, kannst du vorbeikommen, dass wir mal hier gucken, wie ich das am besten handle, damit auch die Mitarbeiter nicht böse sind, zu sagen, hey, warum taucht hier auf einmal ein Hund auf? Und wie gehe ich mit der Situation am besten um? Wie gehe ich im Flur um? Wo lege ich den am besten im Büro hin? Also das Riesenthema natürlich wurde da, und das ist total schön, wenn das natürlich auch passiert. Ich sage mal, im Vorfeld anrufen ist so schön und so sinnig und da freuen wir uns Trainer natürlich auch immer wahnsinnig drüber, wenn jemand sagt, bevor ich etwas tue, berate ich mich.
Mhm. Aber kommen wir zurück zu deiner Arbeit mit einzelnen Hunden. Ich denke mal schon, dass es sehr oft vorkommt, dass halt irgendwelche schwierigen, in Anführungsstrichen, schwierigen Hund-Mensch-Teams zu dir kommen, wo ein Problem besteht. Mhm. Was für ein Faktor spielt da eigentlich Geduld, wenn man so einen schwierigen Hund versucht, vielleicht sein Problem zu befreien, sage ich jetzt mal so?
Ganz, ganz viel, weil ich feststelle, dass jeder, der mich anruft und ein Problem hat, zumindest bei ganz vielen, ich überlege gerade so ein bisschen, ich gehe so meine ganzen Coaches die letzten Jahre durch, die mit Problemhunden oder auch mit Beißvorfällen bei mir angerufen haben. Was ich immer wieder feststelle und was ich immer ganz schade finde, dass man sich einen Hund anschafft und sagt, super, dass der da ist und der muss jetzt in meinen Alltag mitlaufen, so wie mein Alltag jetzt auch ist. Laut, bunt, schnell. Und manchmal schafft man sich einen Hund an, der da gar nicht mitkommt. Also der vom Charakter, von der Rasse, von Erfahrungswerten vielleicht gar nicht so richtig reinpasst. Und dann drückt man daran rum und man macht und tut und stellt fest, dass es nur noch schlimmer wird, ne? Weil man nicht die Geduld hat, sondern dass man versucht dann, man dreht an der linken Schraube, dann dreht man ein bisschen an der rechten Schraube, dann könnte man hier was probieren, dann könnte man da was probieren. Und ich habe das halt tatsächlich auch ganz oft, dass wenn ich mit meinen Coaches ein Trainingsprogramm oder einen Trainingsplan erstelle, dass ich sage, Step by Step, wir machen erst das, ne? Wenn ihr jetzt so weit seid und es gut funktioniert, macht ihr das. Tut mir nur bitte einen Gefallen, und das ist, glaube ich, bei jedem sage ich das immer, macht es bitte kleinschrittig, wiederholt es ganz oft und erst wenn es sitzt, macht ihr den nächsten Schritt. Und dann passiert es hin und wieder, dass ich nach 2 Wochen einen Anruf kriege mit den Worten, und die Worte sind immer gleich, das funktioniert alles so nicht. Und dann kommt immer dieser Punkt, den ich immer so schön finde, das Thema Video, wo ich gesagt habe, dann mach mir doch mal ein Video, dann gucke ich doch mal. Dann machen sie mir ein Video und dann kommt meine erste Frage, und das ist ganz, ganz oft so, dass ich sage, warum sind wir denn jetzt schon bei Punkt Z, wenn wir doch vor 2 Wochen erst bei Punkt A waren, wo sie gesagt haben, das hat super funktioniert, also haben wir das und das mal übersprungen, dann haben wir aber gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert, also haben wir davon ein bisschen weniger gemacht, aber von dem anderen dazu ein bisschen mehr. Was haben wir daraus gelernt? Der Hund weiß überhaupt nicht, um was es geht, weil der Mensch keine Geduld hatte. Und Geduld ist tatsächlich eine Tugend. Und ich merke das immer bei mir selber. Und ich weiß, ich bin echt ungeduldig bei ganz vielen Sachen. Nur nicht mit Hunden. Das ist immer sehr witzig. Ich habe im Oktober bei einem anderen Arbeitgeber angefangen, wo ich noch 3 Tage im Büro bin. In Köln, im belgischen Viertel, mit einem Dobermann, der seit April bei mir ist, Louis. Und Louis hat nichts kennengelernt. Also der war wirklich ein Jahr lang komplett isoliert. Der hat nichts kennengelernt mit seinen Geschwistern. Und Louis war natürlich in diesem ersten Büro völlig erschlagen von dem, was da passierte, wobei er schon vorher Büro kannte. Und ganz viele haben mich immer gefragt, was machst du denn jetzt? Und ich habe immer gesagt, nichts. Ich mache einfach mal nichts. Sondern ich gebe dem Hund die Chance, selber zu entscheiden, wie viele Schritte er gerne nach vorgehen möchte. Und wenn er heute keine Lust hat, sich irgendwas zu trauen, dann ist das so. Und wenn der morgen keine Lust hat, sich irgendwas zu trauen, dann ist das so. Aber vielleicht nächste Woche. Und da muss man auch ein bisschen drauf gucken. Also das ist ganz, ganz schade, passiert viel zu wenig. Guckt euch eure Hunde an, wie sie reagieren. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten zu sehen, wann ein Hund Stress bekommt. Und schon die kleinsten Anzeichen sind da. Und ganz, ganz viele drücken dann halt weiter und sagen, ach nee, jetzt komm, das ist noch nicht so schlimm und drücken weiter. Und dann passiert es tatsächlich einfach, dass sie eine Situation eher verschlimmert, als dass sie besser wird. Einfach aufgrund, wir Menschen einfach nicht die Geduld haben und wünschen, dass der Hund relativ zügig jetzt irgendwie in unseren Alltag passt.
Tja, okay. Also Geduld ganz, ganz wichtig. Was war denn für dich, würdest du sagen, so die größte Herausforderung, vor der du bisher standest mit Gentle Buddies, das größte herausfordernde Mensch-Hund-Team vielleicht?
Eine Familie, die mich anrief, weil der Hund das Kind gebissen hat. Oh. War auch nicht schwer verletzt, aber ich sag mal, so weit, dass genäht werden musste. Und diese Familie hat sich dazu entschieden, dass der Hund bleibt. Und das habe ich erstmal eine ganz, ganz große Hochachtung vor, dass wenn man nach so einer Situation mich anruft und sagt, wir haben einen Beißvorfall. Ich habe mich informiert, wie schwergradig auch die Verletzung war. Und man hat mir Bilder geschickt und es war wirklich verletzend. Und die Familie, und ich fand das Ehepaar wahnsinnig toll, als sie mir sagten, wir sind das schuld gewesen. Das war nicht das Kind schuld, das war nicht der Hund schuld. Wir haben nicht richtig aufgepasst. Und ich fand es großartig, dass man mit dieser Hürde und dieser Angst, das Kind hatte Angst, der Hund wusste nicht mehr, was los war. Die große Schwester hatte Angst, Mama hatte Angst, Papa hatte Angst und alle waren irgendwie super, super unsicher. Also man ist wirklich in dieses Haus gegangen, man merkte eine wahnsinnige Unsicherheit bei allen Menschen, die da waren. Und ich fand das ganz, ganz toll und ich fand es sehr beeindruckend, wie schön diese Familie das hingekriegt hat zusammen. Also der Hund ist immer noch da, die sind mittlerweile auch nicht mehr bei mir, sondern haben erfolgreich das Training abgeschlossen. Aber das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht eine Herausforderung, sondern das beeindruckt mich als Mensch innerlich wahnsinnig, dass man da den Hut zieht und auch so ehrlich ist, zu sagen, wir haben das verbockt. So, ansonsten ist natürlich Beißvorfall in dem Moment, wo Menschen Angst haben vor dem eigenen Hund, immer eine ganz, ganz schwierige Situation. Ne? Und und dann ist auch immer die Frage, dann ist das Nervenkostüm natürlich liegt ein bisschen blank. Das ist bei den meisten so. Der eine hat Angst. Wir wissen, dass die meisten Beißvorfälle immer innerhalb der Familien stattfinden. Das ist bei mir auch tatsächlich überall der Fall gewesen. Und dann ist natürlich der eine hat Angst, der andere kann aber gegebenenfalls sein, das bist du selber schuld und hat ein Missverständnis. Und dann wird's tricky, auch innerhalb einer Familie, da den roten Faden für alle zu finden und ein gutes Training zu finden. Nämlich mit dem einen musst du auf einmal arbeiten, der Angst hat. Mit dem anderen musst du arbeiten, weil er unsicher ist. Und mit dem anderen musst du zum Beispiel arbeiten und da erstmal den Zahn ziehen zu sagen, wir müssen jetzt hier nicht irgendwas über die Stange brechen, sondern jetzt brauchen wir Geduld und jetzt brauchen wir ein klares Konzept und wir brauchen eine positive Stimmung. Und das ist eine Riesenherausforderung.
Und ich denke, nicht zu guter Letzt muss man ja auch das Vertrauen wiederherstellen. Ne? Also wenn ich mir jetzt denke, ich und meine Hündin, wir sind halt so ganz close, ne? Wir sind ja ein Team. Und wenn dann sowas wie ein Beißvorfall passiert, dann hat man ja wahrscheinlich auch so ein zerstörtes Vertrauen zwischen Mensch und Hund.
Ja, also zumindest hat der Mensch ein gestörtes Verhalten. Gegebenenfalls meistens sind es ja Situationen, die sich ja angebahnt hätten. Also ich sag mal so, hätte man als imaginärer Hundetrainer daneben gestanden, hätte man wahrscheinlich schon eine Minute vorher gesagt, Entschuldigung, wir können jetzt die Situation hier auch lassen, weil hier bläst sich gerade ein Ballon auf, wir wollen nicht, dass der platzt und dann ist er geplatzt. Ne? Und das ist ja auch wieder etwas, wo ich auch teilweise immer wieder kopfschüttelnd natürlich stehe, wenn ich mir auch Social-Media-Videos zum Beispiel auch angucke. Ne? Das ist so ein klassischer Fall davon. Social-Media-Videos von lustigen Hunden, die die Zähne fletschen und der Mensch daneben steht, das filmt und das wahnsinnig witzig findet, was da passiert. Diese Videos haben 10.000 Likes, weil alle Leute das total cute finden, was da passiert. Und am Ende, ich kann tatsächlich einen Fall aus den USA, das ist ein TikTok-Star gewesen, der immer wieder Videos mit seinem Hund hochgeladen hat, wie er den Hund ärgert, der Hund Zähne fletscht und nichts macht. Und dieser Hund hat nach 2 Jahren zugelangt. Also der hat seit Welpenbeinen diese Videos mit dem Hund gedreht. Dieser Hund hat während der wahrscheinlich Pubertätsphase irgendwann natürlich gelernt, okay, meine Anwarnungen reichen nicht, ist es immer weitergegangen. Am Ende wurde dieser junge Mann dann nach 2 Jahren von seinem Hund schwer im Gesicht gebissen und dieser Hund wurde eingeschläfert. Ja, ne? Weil das Vertrauensverhältnis von dem Menschen war natürlich in dem Fall absolut gebrochen und man konnte mit diesem Hund nicht mehr zusammenarbeiten, zusammenleben und dann ist das Einzige, was passiert ist, der Hund wurde eingeschläfert. Das Schöne ist, es wurde ein neuer Hund angeschafft, mit dem genau das Gleiche jetzt wieder gemacht wird. Also auch dieser Junge hat nichts oder junger Mann mittlerweile hat tatsächlich auch nichts aus der Situation gelernt. Auch ein ganz großes Thema, Social Media, was sehe ich da und wie glaube ich, dass mein Hund genauso ist, merke ich immer wieder. Immer wieder, vor allem wenn es um das Thema Rassen geht.
Tja, wie sieht denn so das Feedback von deinen Kunden aus? Was kriegst du so bisher für Rückmeldungen? Jetzt hast du gesagt, seit 2022 bist du eigentlich erst so richtig voll selbstständig, aber da hast du ja bestimmt schon einige Rückmeldungen erhalten.
Also ich glaube immer, die schönste Rückmeldung, die ich habe, wenn irgendwer bei mir anruft und sagt, ich habe ein Problem mit meinem Hund, ich komme auf Empfehlung auf. Das ist für mich immer auch der schönste Anruf, der immer kommt, dass mich Menschen anrufen und sagen, ich habe deine Nummer von. Es ist tatsächlich, ich mache ja gar nicht so wahnsinnig viel Werbung, ehrlich gesagt. Und finde es so schön immer, wenn mich all mögliche Menschen immer anrufen. Ich habe letztens einen Anruf aus Frankfurt gehabt, ob ich ein Wochenende nach Frankfurt kommen könnte. Cool. Was ich tatsächlich abgelehnt habe, ich gesagt habe, also das irgendwann ist so ein Punkt bei mir, den schaffe ich dann auch wahrscheinlich zeitlich nicht mehr. Aber ich glaube, was ich am meisten an Feedback bekomme, ich glaube, in dem Moment, wo ich im letzten Coaching, also ich bin beim Coaching da und merke innerhalb des Coachings, ich glaube, ich muss hier nicht mehr hinkommen. Also das ist immer etwas, ich spreche das aus und gar nicht meine Coaches, sondern ich bin irgendwann an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, ich komme einfach nicht mehr. Und wenn ich das ausspreche und sage, du, ganz ehrlich, ich glaube, ihr kriegt das jetzt alleine hin. Wenn was ist, ruft ihr an, aber ich glaube, ab hier läuft es weiter, finde ich es aber trotzdem genauso schön, wenn ich nach 2-3 Monaten nochmal ein Video bekomme oder ein Bild bekomme mit irgendeinem ganz, ganz tollen Erfolgserlebnis und sagen, ach, wir wollten dir übrigens aber noch dieses Video zeigen, guck mal, was wir jetzt können. Und das ist tatsächlich für mich immer das schönste Feedback nochmal, ne? Wenn sich Kunden nochmal nach längerer Zeit nochmal zurückmelden bei mir und mir Bilder und Videos zeigen von einer Problemsituation, wie sie vielleicht vor einem halben Jahr mal war und mir dann ein Video ganz stolz zeigen und sagen, ich bin stolz und ich bin total positiv. Und ich finde es auch immer ganz schön, wenn man Videos sieht, die jemand anderes filmt und ich sehe die Körpersprache von den Menschen und merke, die gesamte Körpersprache hat sich verändert. Ne? Also zum Beispiel ganz klassisch die Situation, ich habe einen leinenaggressiven Hund gehabt, wenn er andere Hunde sieht. Ne? Und ich sehe Menschen, die völlig cool und strukturiert und klar und mit breiter Schulter da stehen und sagen, und ich habe jetzt einen Plan, wie wir hier vorgehen und einen völlig entspannten Hund neben sich sitzen haben. Der sagte, okay, super, ich kenne den Ablauf hier, wir kriegen das gerockt. Das ist tatsächlich das schönste Feedback.
Das glaube ich. Jetzt hast du mir schon ganz viele tolle Geschichten und Beispiele von deiner Arbeit erzählt. Vielleicht hast du aber trotzdem noch eine Geschichte auf diese Frage. Ich stelle eigentlich immer die Frage nach der schönsten oder bewegendsten Geschichte deiner Arbeit bisher. Kannst du da etwas erzählen und mit uns teilen?
Also ich glaube, ich überlege immer so, was die schönste Geschichte ist, aber ich glaube, das hat ja immer ganz, ganz viel mit einem eigenen Gefühl und einer eigenen Positivität zu tun. Und ich glaube, wenn ich daran denke, was ist für mich ganz, ganz positiv, ist, glaube ich, die Entwicklung sowohl von meinem verstorbenen Hund, von Cash, als auch jetzt mein pubertierender Dobermann, der hier sitzt, Louis, die beide aus dem Tierschutz kommen und beide echt nicht leicht zu handeln waren. Und ich weiß noch, mein alter Dobermann ist im Januar letzten Jahres verstorben und ich habe dann im März gesagt, ich gucke mich mal so langsam nach einem anderen Hund um. War dann kurz in Kontakt mit der Dobermann-Nothilfe und dann ging es relativ zackig, dass ich ins Tierheim nach Wesel gefahren bin und habe dann meinen Hund gesehen, beziehungsweise ich wusste ja noch nicht, dass es mein Hund wird, aber in dem Moment, wo der völlig drüber und verängstigt um die Kurve gekraxelt ist und in der Ecke stand, habe ich ihn gesehen und dachte, das ist mein Hund, das wird genau der und nicht anders, weil es war ein Gefühl Und ich ganz genau wusste in dem Moment, wo ich dann nach Hause gefahren bin und habe dann alles organisiert, dass ich eine Woche später direkt holen kann, wusste ich, oh Gott, da kommt echt wieder ein Haufen Arbeit auf dich zu. Das wird ein Mammutprojekt. Und es ist immer schön, wenn man nach Hause fährt und sagt, es wird ein Mammutprojekt, das wird tränenreich, das reißt an deiner Geduld, das wird ein Riesenpaket werden, du musst es irgendwie in deinen Alltag integrieren und zeitgleich aber das Gefühl hast, das wird richtig geil. Das wird richtig gut. Und das kann man natürlich als Hundetrainer bestimmt ein bisschen entspannter sehen, natürlich, weil man viel mehr Plan hat von der Situation. Aber das ist für mich immer noch, ne, ich habe den im April abgeholt oder Anfang April abgeholt und habe den hier die Treppe hochgetragen, weil er noch nicht mal wusste, was eine Treppe ist. Und habe jetzt einen sehr aufgeweckten und aufgeschlossenen jungen Dobermann, der dreimal in der Woche wie King Louis durch den Stadtgarten in Köln läuft und sagt, hallo, hier bin ich, ne? Und ist total easygoing und sagt, ich liebe Menschen, ich liebe andere Hunde und das ist total schön hier gerade. Das ist tatsächlich ganz schön und das ist etwas, was mich immer sehr berührt. Ich sehe das aber tatsächlich auch bei meinen Kunden, die merken, es geht auch anders und es geht auch entspannter.
Du hast jetzt schon öfters gesagt, dein erster Hund war ein Dobermann und jetzt auch wieder ein Dobermann. Wieso ausgerechnet Dobermänner?
Weil Dobermänner etwas an sich haben, also Dobermänner haben, ich sage immer, sind kleine Emotionsmonster. Ne? Sie sind immer von allem vielleicht ein Stück zu viel. Ich finde das ja großartig. Ich weiß, dass ganz viele damit überfordert sind. Viele Dobermänner sitzen tatsächlich sehr lange auch in Tierheimen, weil es richtig schwer im Alltag zu handeln ist. Ich finde das großartig. Also auch sowohl Cash, das ist der verstorbene Louis, ist der jetzige. Louis ist ein typischer, also nicht nur, dass er jetzt gerade ein bisschen Frühling im Kopf hat und mitten in der Pubertät ist, sondern er ist wirklich immer von allem ein Stück zu viel. Also er ist immer ein Stück glücklicher, ein Stück freudiger, ein Stück trauriger. Für ihn geht ganz, ganz schnell aber auch die Welt unter. Also man braucht nicht viel, dass Louis' Welt ganz kurz mal zusammenbricht. Und Dobermänner sind wahnsinnig toll auch zum Arbeiten. Also was Hundetraining angeht, in jeglichen Facetten, Hundesport. Es macht wahnsinnig Spaß, mit diesen Hunden zu arbeiten. Und deswegen habe ich irgendwann, das kennt aber jeder, der sich irgendwann ein Stück weit auf eine Rasse oder auf einen Rassenmix so ein bisschen verschrien hat, weil man da Lust zu hat. Es macht wahnsinnig Spaß, mit denen zu arbeiten. Mir war immer nur wichtig, dass es immer ein Hund aus dem Tierschutz wird, der, wenn ich ihn nicht nehmen würde, eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte, aber lange in einem Tierheim oder im Tierschutz sitzen bleiben würde. Das war mir immer ganz wichtig, dass es so ein Kandidat wird.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Ich hatte ja auch in der Einleitung schon erzählt, dass du dich schon auch ehrenamtlich für verschiedene Projekte als Unterstützerin einsetzt. Vielleicht kannst du dazu nochmal ganz kurz was sagen?
Ja, also das kann ganz unterschiedliche Sachen sein, wo ich immer gerne unterstütze. Also ich bin immer dabei, wenn irgendein Tierheim hier in der Umgebung nach Hilfe schreit, dann komme ich immer sehr gerne nochmal gefahren. Vor allem das Thema Dobermann, das ist immer ganz witzig. Also ich habe zwei Tierheime, die mich regelmäßig anrufen, sagen, wir haben einen Dobermann gekriegt, kannst du mal kommen und gucken? Dann bin ich tatsächlich immer sehr gerne dabei. Ich versuche gerade, ein Bruder von Louis sitzt zum Beispiel noch in Tierheim Wesel. Also für alle, die Dobermann-Freund sind und wissen, was sie sich, das muss ich mal davor sagen, wissen, was sie sich da ins Haus holen. Es gibt noch einen jungen Bruder im Tierheim in Wesel, der sitzt da immer noch und wartet immer noch auf seine Menschen. Auch da bin ich immer sehr aktiv dran zu gucken, dass wir das hinkriegen. Der andere Bruder ist tatsächlich jetzt im Februar vermittelt worden. Mit der Familie stehe ich in Kontakt. Die sitzen in Münster und versuche mich da auch regelmäßig mit den auszutauschen, damit nicht die Situation kommt, dass man sagt, man ist überfordert. Versuche da ein bisschen Wind aus den Segeln noch rauszunehmen, weil ich weiß, wie anstrengend das ist, einen Hund aus dem Tierschutz zu Hause aufzunehmen, bis sich da, ich sag mal, alles so ein bisschen gefunden hat. Ne? Also es dauert ja auch eine Zeit, bis ein Hund sich irgendwo integriert hat in einem Alltag. Ich habe ganz lange Zeit beim ETN-Mobil, das ist auch ein ganz tolles Projekt, das ist ein Tierarztmobil in Bonn, was Senioren hilft, die sich finanziell es nicht mehr leisten können, ihre Tiere zu versorgen. Geht gar nicht um Hund, es geht tatsächlich auch um Katzen und andere Tiere. Aber da war ich zum Beispiel zweimal im Monat beim ETN-Mobil und die haben mir Kunden vermittelt. Was heißt vermittelt? Die hatten Patienten da, wo sie gemerkt haben, hier ist vielleicht auch mal ein Training ganz wichtig. Das kann sein von Man hat das Gefühl, der Hund braucht ein bisschen mehr Kopftraining zu Hause und wird vernachlässigt. Ich habe aber auch Fälle gehabt, Hunde, die bei Alkoholikern leben und fett gefüttert werden. Und zwar so fett, dass es tatsächlich wirklich schon an die Grenze kommt, dass die Gesundheit des Hundes wirklich massiv auf dem Spiel steht. Und auch man da nochmal spricht, weil man das Gefühl hat, wir brauchen dann nochmal Unterstützung von außen, der nochmal darüber spricht, wie kann ich denn A, dem Hund was Gutes tun, aber zum Beispiel auch dem Menschen was Gutes tun. Und das sind auch Menschen, die sich auch ein Hundetraining nicht leisten können. Weder eine Einzelstunde noch ein Gruppentraining. Und da war mir auch ganz, ganz wichtig, da kostenfrei mit reinzugehen. Ne? Und dann bin ich zweimal im Monat da und hatte dann, also es war schon immer hart, weil es waren so 4 Kunden hintereinander weg im Dreiviertelstunden-Rhythmus. Und dann hat man natürlich probiert, was geht in dieser kurzen Zeit, da Unterstützung zu leisten. Aber auch das war ganz, ganz toll. Also wir hatten einen Hund, der nicht alleine bleiben konnte. Und die junge Dame, die damals diesen Hund hatte, hat auf einmal wieder nach langer Zeit einen Job gehabt und wollte aber den Hund natürlich nicht abgeben. Dieser Hund hat aber die Wohnung zusammengebrüllt. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, einen Trainingsplan erstellt, wie kann der Hund zu Hause bleiben. Leinaggression ist ein ganz großes Thema immer gewesen. Aber auch das Thema Bindung. Ne, wie kriege ich eine bessere Bindung zu mir? Wie kann ich meinem Hund Leckerchen geben? Aber vielleicht mag der Hund sich auch noch ein bisschen dazu bewegen. Aber vielleicht magst du dich als Mensch auch ein bisschen bewegen. Also spielerisch Lösungen finden, dass Mensch und Hund ein bisschen mehr im Alltag auch zusammenkommen. Ganz, ganz spannendes Thema gewesen. Genau. Und das sind so ganz verschiedene, unterschiedliche Projekte, die ich immer total gerne betreue und bin auch immer übrigens auch sehr, sehr offen dafür, wenn jemand sagt, ich brauche noch Unterstützung im Bereich Training oder hat ein Verein oder eine Stiftung und sagt, ich möchte da ein bisschen Unterstützung haben. Also ich bin da immer sehr offen. Bis jetzt hat man mich tatsächlich, habe ich die entweder gefunden oder man hat mich einfach angerufen.
Alles klar. Ich hätte zwar noch ungefähr 20, 30 wunderbare Fragen an dich, aber ich glaube, das würde den Bogen heute hier etwas überspannen. Deswegen kommen wir jetzt mal zur Schnellfragerunde und im Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, vielleicht als allererstes. Ja, liebe Kathi, wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
Also ich bin da sehr oldschool und sag, ruf doch mal einfach an. Das ist doch super. Ruf doch einfach an, weil telefonieren ist doch so schön. Man kann mich aber tatsächlich über meine Website, das ist www.gentle-buddies.de finden. Man kann mich bei Gentle Buddies findet man über Instagram. Man findet mich auch bei Facebook. Ansonsten E-Mail, Telefon. Von mir aus auch über Instagram eine Nachricht. Also ich bin da ja völlig offen. Ne? Am Ende telefonierst du eh mit mir, sage ich immer. Oder via Sprachnachricht, via WhatsApp ist auch immer ganz, ganz schön. Das machen tatsächlich die meisten. Also die meisten rufen gar nicht an, sondern die meisten schicken mir eine Sprachnachricht und erzählen mir schon in der Sprachnachricht die Probleme und dann kann ich einfach zurückrufen. Und dann finden wir bestimmt auch einen Termin.
Sehr schön, hervorragend. Okay, nächste kurze Frage. Ich hoffe, du kannst sie kurz beantworten. Was ist deine erste Erinnerung an einen Hund? Du hast gesagt, ihr hattet früher zu Hause Hunde. Was ist so das Erste, an das du dich erinnern kannst, diese schönen Momente, die man als Kind vielleicht hatte mit Hunden?
Ich überlege gerade, es war 1993, kam der erste Hund, das war Dusty, das war ein Münsterländer-Schnauzer-Mix und Dusty wurde im Oktober geboren. Jetzt kann man rechnen, der war im Tierheim Troisdorf, ist der tatsächlich geboren und jetzt kann man ja rechnen, 8 Wochen später darf man einen Hund adoptieren und ich kann mich noch hervorragend daran erinnern, wir hatten 2 Tage vor Weihnachten und mein Vater hatte die ganze Zeit ganz, ganz klar gesagt, also der Hund kommt nach Weihnachten. Und ich kann mich ganz genau noch an die Situation erinnern, als mein Vater mit diesem kleinen Wollknäuel an Hund 2 Tage vor Weihnachten, weil es mit dem Tierheim so abgesprochen war. Meine Mutter wusste, glaube ich, übrigens, muss sie mal fragen, aber ich glaube, sie wusste auch nicht, dass mein Vater den Hund schon holt. 2 Tage vorher mit diesem Hund kam und damit war das Thema Hund in meinem Leben besiegelt, glaube ich. Das war der Startschuss.
Wunderbar, das ist aber schön. Kennst du einen Hundewitz?
Nee, Hundewitz nicht. Aber jeder, der Karikaturen beziehungsweise Comics mag, dem habe ich tatsächlich einen Tipp. Es gibt einen wahnsinnig witzigen Künstler, der heißt Mark Parisi. Beziehungsweise ich glaube, er nennt sich bei Social Media Off the Mark Comic. Und der macht wahnsinnig witzige Comics. Mit Hunden, teilweise auch mal mit Katzen und Menschen. Aber die Hundecomics sind wirklich wirklich, wirklich witzig. Ist auf Social Media. Marc Parisi ist, glaube ich, überall auffindbar. Ultra wirklich witzige, lustige Comics.
Ich werde den Link auch gerne hier in die Folgennotizen packen, dann findet das auch jeder. Super, vielen Dank. Dein Top-Tipp für Hundehalter, Schema F.
glaube ich, kann ich tatsächlich wieder so ein bisschen an diesen wichtigen Satz anknüpfen. Achte darauf, was du denkst und achte darauf, wie du entscheidest. Achtsamkeit. Okay. Also deine Entscheidungen, deine Gedanken sind davon ist abhängig, wie dein Hund reagiert.
Cool, hervorragend. Jetzt zu dir und deinem Hund, jetzt weiß ich es, Louis.
Louis.
Zu eurem persönlichen Verhalten. Spaziergang lieber mit oder ohne Leine, wenn es denn möglich ist?
Ich habe A, einen Dobermann, B, ist er jugendlich, C, wir haben Frühling, D, ist ein Jagdhund. Also momentan ist eine Schleppleine dran. Ich weiß das von meinem alten Hund, der war auch sehr jagdtriebig. Es gab aber Situationen bzw. Wege, wo der auch ganz locker ohne Leine gelaufen ist. Aber Obacht, Jagdhund bleibt Jagdhund. Und Louis hat gerade das Gefühl, imaginäre Eichhörnchen an jeder Ecke zu sehen. Also momentan, und das wird auch noch lange Zeit so sein, Schleppleine.
Hervorragend, der ist ja vollkommen legitim, sehr schön. Darf Louis mit ins Bett?
Ja, ist ein Dobermann. Also das wissen auch die wenigsten. Die Dobermänner sind so verkuschelt und brauchen so viel Körperbezug auch zu uns Menschen. Und ja, das kann ich ihm nicht verwehren.
Was fütterst du? Trockenfutter oder was?
Eine Kombination aus. Also Louis bekommt tatsächlich, ich bin ein Freund von Abwechslung, wobei ich auch da vorsichtig sein muss. Abwechslung heißt nicht Abwechslung, jeden Tag ein anderes Trockenfutter. Das sollte man bitte nicht tun, sondern man sollte schon immer bei einem Futter bleiben. Aber Louis bekommt tatsächlich an den Tagen, wo wir morgens nach Köln ins Office fahren und wir morgens durch den Wald gehen, muss es ein bisschen zackiger gehen. Und wenn der eins liebt, ist das, und das ist ein Punkt, wo ich immer wahnsinnig gerne mitarbeite, der Futterbeutel. Das heißt Trockenfutter aus dem Futterbeutel. Wir apportieren, wir machen Suchspiele im Wald. Das ist so gesehen Frühstück to go, sage ich immer. Aber Frühstück gibt es auch mal eingeweichtes Trockenfutter mit Naturjoghurt und Banane. Es gibt aber auch mal Karotte, es gibt auch mal Ei, es gibt auch mal Kartoffel und Reis, es gibt mal Nassfutter, vor allem abends. Und ich sag mal, Trockenfutter ist die Basis und dann machen wir ganz viel drumherum.
Schön, sehr gut. Prima, das war's auch schon soweit. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Jetzt hast du schon die tollen Hundekarikaturen als Tipp rausgehauen, aber vielleicht hast du ja trotzdem noch einen wunderschönen Buchtipp für mich und meine Hörerin.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, also ich habe tatsächlich einen Buchtipp und ein Buch, was ich momentan lese. Das ist aber tatsächlich schon für vielleicht etwas fortgeschritten. Also aktuell lese ich tatsächlich Welpentest und Hundeanalyse, nennt sich das Buch. Das ist ganz spannend. Man nennt es auch das Puppy-Puzzle-Testverfahren. Das kennen viele vielleicht. Und es ist tatsächlich ganz spannend, weil man sowohl bei einem Welpen als auch bei einem erwachsenen Hund durch einen Analyse der Gangbildung beziehungsweise wie der Hund steht und wirkt, Stärken und Schwachstellen im Körper schon feststellen kann. Das relativ frühzeitig kann man aber auch bei einem Erwachsenenhund machen und so sieht, welche Bereiche des Körpers man fördern muss. Da sprechen wir ja ganz, ganz viel von Überzüchtungen, ne? Also auch das Thema HD, ED, wie kann ich dem Ganzen umgehen, wie kann ich gewisse Rassen, die sowieso schon anfällig für solche Dinge sind, mit einem guten Training unterstützen, dass dieser Fall halt leider nicht vorkommt, dass irgendwann der Tierarzt sagt, und jetzt haben wir eine richtig fette HD, der Hund hat Schmerzen und jetzt muss er auf dem OP-Tisch. Spannendes Buch, Welpentest und Hundeanalyse von, ich glaube, Doris Walder und noch zwei anderen. Mir sind jetzt die Namen vergangen, aber ich reiche nach, wer die anderen beiden Autoren sind. Und ein Buch, glaube ich, was ganz viele kennen, aber ich wahnsinnig toll finde, ist Die Persönlichkeit des Hundes von einer sehr jungen, ganz, ganz tollen Verhaltensforscherin. Das ist Dr. Marie Nitschner, die auch Hundetrainerin ist und ist für mich so gesehen in jetziger Zeit, ja, sagen wir mal, das neue Gesicht dafür, was Feddersen-Petersen damals gemacht hat, nämlich alte Analysen und alte Dinge mal rauszukramen, die sich neu anzugucken, neu zu betrachten. Und was sie in diesem Buch macht, ist tatsächlich, das sind diese Welpentests, die man ganz klassisch kennt, ne? Den Hund hochheben und umdrehen und so. Und ist das eigentlich noch so? Sagt das denn wirklich tatsächlich noch so wahnsinnig viel aus, wie wir das immer geglaubt haben? Das heißt, das ist eine Wissenschaftlerin, die das ganze Thema nochmal neu aufrollt und nochmal neu begutachtet. Und das ist wirklich auch spannend, nicht nur für Hundetrainer, sondern tatsächlich auch für Hundebesitzer.
Super. Mensch, Kathi, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Viele tolle Tipps hast du uns heute mitgegeben und sehr viel interessante Einblicke in deine Arbeit gegeben. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast. Ich fand es super spannend und ich habe irgendwie das Gefühl, wir hören uns hier vielleicht nochmal wieder. Wer weiß.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
Bis bald. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.